Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, nach der Jesus-Geschichte des Lukas, dem Lukas-Evangelium, kommt die Apostelgeschichte des Lukas. Und die Himmelfahrt ist das Scharnier zwischen beiden, so wie sie das Scharnier ist zwischen Jesu Erdentagen und der Zeit bis zu seiner Wiederkunft. Christi Himmelfahrt kommt sowohl am Ende des Lukas-Evangeliums vor, als auch zu Beginn der Apostelgeschichte, und zwar in Kapitel 1. Das ist unser heutiger Predigtext. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst möchte ich einige Verse auslegen. Vers 2. Die Himmelfahrt des Herrn kennzeichnet alles, was weiterhin auf der Erde durch und mit ihm geschieht. Die Bedeutung seiner Aufnahme in den Himmel zeigt sich auch daran, dass das Wort aufgenommen 4-mal in diesem Kapitel vorkommt. Vers 3. Jesus zeigt sich nach seinem Leiden. Der Jesus, der auferstanden ist und gleich gen Himmel fahren wird, ist derselbe, dessen Haut ihm bei der Folter in Fetzen vom Rücken hing. Der Zimmermann aus Nazareth ist der Sohn Gottes, der zur Rechten Gottes des Vaters sitzt. Viele Beweise meint, Jesus zeigte sich vielen Christen zu verschiedenen Terminen. Das ist wichtig, um Gewissheit darüber zu erlangen, dass Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist. Paulus schreibt, Jesus Christus ist auferweckt worden am dritten Tage nach der Schrift und ist gesehen worden von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mir als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Jesus zeigte sich ihnen 40 Tage lang. 40 ist in der Bibel die Zahl der Fülle und der Erfüllung. 40 Tage regnete es bei der Sintflut. 40 Jahre war Israel in der Wüste. 40 Tage war Mose auf dem Berg Sinai im Gespräch mit Jahwe und empfing die Gebote für die kommende Zeit des Königreichs Israel. 40 Tage lang kundschafteten die 12 Häupter der Stämme Israels das Land Kanaan aus. 40 Tage ging der Prophet Elia in der Kraft der Speise, die Gott ihm gegeben hatte. 40 Tage waren die Jünger mit dem auferstandenen Jesus zusammen und empfingen seine Anweisungen für die kommende Zeit des angebrochenen Königreichs Gottes auf der Erde, der Kirche. Ein Ausleger meinte, die Prüfung der Menschheit seit Adam bis zum neuen Adam Jesus Christus dauerte 40 Jahrhunderte. Jesus redete mit seinen Jüngern vom Reich Gottes. Das ist der Hauptinhalt seiner Botschaft. Das Reich Gottes. Das ist es, was er ihnen sozusagen noch einmal einbläut, bevor er für sie nicht mehr sichtbar ist. Jesus Christus selber ist das Reich Gottes. Und wo Menschen diesem Christus gehorchen und Christen werden, dort bricht das Reich Gottes bereits hier auf der Erde an. Vers 4. Wieder eine exklusive Runde, fast wie am Gründonnerstag. Nur Jesus und jetzt nur noch 11 Apostel. Das Mahl wird allerdings ein normales Essen gewesen sein, kein Abendmahl. Christus befiehlt seinen Jüngern. Ein Christ ist ein Mensch, der Jesu Befehle ausführt. Der Inhalt seines Befehles heißt, Jerusalem nicht verlassen und warten. Die Jünger kannten den Propheten Jesaja, bei dem es heißt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie sollten auf die Verheißung warten, die Jesus ihnen genannt hatte. Zitat, siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Das erfüllt sich zu Pfingsten. Zitat von Petrus, da Jesus nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Die Kraft des Heiligen Geistes bekommen die, die gemäß dem Befehl von Jesus auf Jesu Verheißung warten. Vers 5. Dieser Vers klingt etwas komisch, weil hier, wie schon am Ende von Vers 4, der Erzähler wechselt von Lukas zu Jesus. Jesus wiederholt seine Verheißung, die sich zu Pfingsten erfüllt. Vielleicht könnte man sagen, die 10 Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten sind ein wenig so ähnlich wie der Zwischenzustand der Menschen nach dem Tod und vor der Auferstehung. Vers 6. Die Frage der Jünger ist einerseits naheliegend, wenn man an das Alte Testament denkt. Denn dort ist die Ausgießung des Heiligen Geistes ein Zeichen für den Beginn der Endzeit. Und das ist der Zeitpunkt, wo Israel wiederhergestellt wird. Andererseits ist diese Frage ein Zeichen dafür, dass die Jünger immer noch nicht vollständig verstanden haben, was und wer das Reich Gottes ist, nämlich Jesus Christus in Person. Obwohl Jesus ja extra darüber mit ihnen nach seiner Auferstehung noch einmal gesprochen hatte, wie in Vers 3 erwähnt. Die Frage der Jünger als Reaktion auf Jesu Worte offenbart, dass noch immer das Reich Israel, aber nicht das Reich Gottes in ihren Herzen war. Sie beharrten weiter darauf, irgendwie die Römer loszuwerden und einen unabhängigen und souveränen Staat Israel ausrufen zu können. Das Reich Israel steht da sinnbildlich für alle irdischen Reiche. Jesus beantwortet ihre Frage in den nächsten Versen. Vers 7. Hier beantwortet er das Wann. Jesus lehnt jegliche Terminbestimmung ab. Zeit und Stunde sind Synonyme, die einander ergänzen. Bei dem Wort Zeit geht es um die Zeitspanne, um das, was nach Verlauf einer Zeit geschieht. Bei der Stunde geht es nicht um die Dauer, sondern um das, was eine bestimmte Zeit kennzeichnet, um den Charakter dieser Zeit. Die Aufgabe der Jüngergemeinde Jesu Christi ist nicht Zeichen- und Stundendeuterei, sondern Zeugendienst. Vers 8. Hier beantwortet Jesus die Frage, ob das Reich für Israel wiederhergestellt werde. Antwort: Jesus wird verkündet werden, der das Reich Gottes ist. Außerdem erfolgt die Antwort auf die Frage, wer das Reich Gottes aufrichtet, nämlich die Jünger durch den Heiligen Geist. Nachdem Jesus gesagt hat, womit sich die Jünger nicht beschäftigen sollen, sagt er nun, womit sie sich sehr wohl beschäftigen sollen: Sie sollen seine Zeugen sein. Das Wort Zeuge ist in Griechisch ein Wort, von dem auch unser Wort Märtyrer stammt. Fast alle Apostel sind als Märtyrer gestorben. Auch heute werden Christen umgebracht, weil sie Christen sind. Deswegen beten wir oft für sie in den Fürbitten. Bei uns ist es nicht so gefährlich, Jesus Christus zu bezeugen. Wenn wir schon nicht sterben müssen, dann können wir zumindest den gesellschaftlichen Tod riskieren, also den Verlust von Ansehen, wenn wir uns als Christen outen. Ich nenne nur 2 Zitate, wo die Apostel durch den Heiligen Geist als Zeugen handelten. Petrus und Johannes bekennen trotz Androhung von Gewalt vor dem Hohen Rat der Juden: Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und Johannes beginnt seinen ersten Brief so: Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, das verkündigen wir auch euch. Die Worte bis an das Ende der Erde erinnern an den Propheten Jesaja, wo der Gottesknecht als Licht der Völker bezeichnet wird, damit Gottes Heil bis an das Ende der Erde reiche. Vers 9. Ein spektakuläres Ereignis, nämlich die Himmelfahrt, wird auf eine einfache und ruhige Art und Weise beschrieben. Nicht ein plötzliches Wegnehmen wie bei Henoch oder das spektakuläre Abholen mit einem feurigen Wagen und mit feurigen Pferden wie bei Elia. Aber ähnlich wie hier steht die Entrückung Elias im Zusammenhang mit der Ausrüstung Elisas mit Geist und seiner Beauftragung zum Nachfolger. Und ebenso wie Elisa die Himmelfahrt Elias sah, so sehen die Apostel, wie Jesus von der Wolke aufgenommen wird und gen Himmel fährt. Es ist nicht so, dass sie gerade alle in eine andere Richtung schauten und als sie sich wieder umdrehten, sahen sie Jesus nicht mehr und folgerten lediglich, er wird wohl gen Himmel gefahren sein. Ein Theologe nennt drei Gründe, warum die Himmelfahrt Christi im Einklang mit der Vernunft steht. Erstens, Jesus gebührte der Himmel aufgrund seiner göttlichen Natur. Zitat: Vom Vater bin ich ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Zweitens, Jesus ist Sieger über Tod und Teufel. Zitat: Ich habe überwunden und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron. Drittens, Christus hatte wegen seiner Demut verdient, im Himmel zu sein, weil er sich erniedrigte bis zum Tode am Kreuz. Die Wolke, die Jesus ihren Augen entrückt, wird die Wolke gewesen sein, die einige Jünger auch gesehen haben, als sie auf dem Berg der Verklärung waren. Auch die Himmelfahrt geschieht auf einem Berg, dem Ölberg. Die Wolke ist das Symbol der Herrlichkeit Gottes. Es war die Wolke der Gegenwart Gottes, die einst auch den Tempel Salomos erfüllt hatte. Wolken tauchen in der Bibel dort auf, wo die unsichtbare Welt Gottes und unsere sichtbare Welt in Berührung kommen. Als Mose zu Gott auf den Berg Sinai stieg, verhüllte ihn eine Wolke. Eine Wolke verhüllte die Stiftshütte, das Heiligtum auf der Wüstenwanderung. In dieser Wolke ging Gott dem Volk Israel voraus, um den Weg zu zeigen. Und vom Ende der Zeiten sagt Jesus, er werde auf den Wolken des Himmels wiederkommen. Die Wolke in unserem Text ist nicht das Fahrzeug für Jesus, sondern die Sichtblende für die Jünger, eine Art spanische Wand. Wir ahnen, wie dünn die Trennwand zwischen Gottes Herrlichkeit und unserer irdischen Raumzeit ist. Der Apostel Stephanus jedenfalls konnte bei seiner Steinigung durch die Wolke durchsehen und sagen, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Eine Vorstellungshilfe für die Himmelfahrt bieten die Bergsteigerbrüder Alexander und Thomas Huber, die Huberbuam. Sie erzählten im Bayerischen Rundfunk einmal von ihren Bergabenteuern Folgendes. Wenn die Wolke tatsächlich den Berg einhüllt, dann sieht man nur noch diese Nebelschwaden durchziehen. Da fühlt man sich als Bergsteiger einfach doch ein Stück weit entrückt. Und das, glaube ich, ist genau dieses Gefühl, was man mit Christi Himmelfahrt verbindet. Und dann kommst du oben raus durch die Wolken und stehst dann am Gipfel und bist praktisch im Paradies. Weil die Wolke nicht das Vehikel ist, geht Jesus auch gar nicht weg. Er bleibt da, bloß nicht mehr sichtbar. Verse 10 und 11. Die Worte der zwei Männer in weißen Gewändern kritisieren die Blickrichtung der Jünger und klingen ähnlich vorwurfsvoll wie die Worte der beiden Engel zu den Frauen am leeren Grab. Zitat: Da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Die Engel erklären den Jüngern, was mit Jesus passiert. Das geschieht bei allen wichtigen Stationen Jesu. Bei seiner Geburt benennt der Engel die Freude, die allem Volke widerfahren wird. Am leeren Grab reden die Engel zu den Frauen, wie eben gehört. Und eben hier sagen die Engel, wie es weitergeht. Jesus wird genauso wiederkommen, wie er gen Himmel fuhr. Er, der dann zurückkommt, ist dieser jemand, Jesus und niemand anderes. Er wird persönlich wiederkommen, an denselben Ort, von dem aus er zum Himmel gegangen ist, dem Ölberg. Zitat aus dem Alten Testament: An jenem Tag werden Jahwes Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, zu einem sehr weiten Tal, so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Zitat Ende. Jesus wird sichtbar wiederkommen, und zwar mit den Wolken. Und er wird in Herrlichkeit kommen. Die Frage der Engel rüttelt wach. Was seht ihr nach oben? Die Dichotomie, die Zweiteilung zwischen oben und unten, Himmel und Erde, ist aufgebrochen. Die Begriffe müssen neu sortiert und dürfen nicht verwechselt werden. Seit Jesu Himmelfahrt ist er überall zugleich. Die Kritik der Engel ist allerdings gerade keine Aufforderung zur Umorientierung vom Himmlischen zum Irdischen, nach dem Motto »Höre in dich hinein« oder »Suche Gott in der Natur«. Nein, die Osternachtsepistel bleibt gültig, Zitat, »Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist.« Das Neue und Besondere ist, dass auch hier unten auf der Erde oben sein kann, dass der Himmel hier aufleuchtet. Und zwar dort, wo Gott, der Heilige Geist, bewirkt, dass Menschen Jesus Christus als ihren Gott anbeten. Das ist der Raum, in dem Kirche geschieht. Die Jünger damals starrten in die Luft, wo Jesus gar nicht mehr zu sehen war, aber wo sie dachten, dass er sei. Von den Engeln werden sie ermahnt, nicht weiter Hans Guck in die Luft Christen zu sein. Wir sollen keine Christen sein, die ihre Augen nicht losreißen können von ihren eigenen Vorstellungen von Jesus, die aber gar nichts mit Jesus zu tun haben müssen oder nur Luftgebilde sind. Die Engel könnten auch sagen, guckt nicht nach oben oder dorthin, wo ihr das Leben oder Gott vermutet. Guckt stattdessen auf Jesus, der wiederkommen wird. Und der ist durch seine Himmelfahrt überall. Ein Theologe formuliert es so. Es ist nicht so, dass Himmelfahrt bedeutet, dass Jesus von der Erde in den Himmel geht, wie von A nach B. Er ist schlichtweg bei der Himmelfahrt nicht weggegangen, sondern gerade dadurch in eine Seinsweise eingetreten, in der er für immer bei uns und für uns da ist. Sein scheinbares Weggehen ist also sein eigentliches Kommen. Christus beim Vater ist nicht fern von uns, höchstens sind wir fern von ihm. Zitat Ende. Denkt noch einmal an den Berg der Verklärung. Die Verstorbenen Elia und Mose und die Lebenden, also Jesus und die Jünger, sind bei Jesu Verklärung gleichzeitig da. Die Wolke ist da ein Symbol für Gottes Ewigkeit, in der es kein Vorher und kein Nachher gibt, sondern nur das Jetzt der Gottesgegenwart. In diesem Raum der Gegenwart Jesu Christi im Heiligen Geist geschieht und lebt und besteht die Kirche bis zu Jesu Wiederkunft. Deswegen möchte ich einige Aussagen des Predigtextes so zusammenfassen. Die Geschichte der Kirche ist das Werk Jesu Christi, der erstens erhöht ist, zweitens gepredigt wird und drittens wiederkommt. Zuerst also die Geschichte der Kirche ist das Werk Jesu Christi, der erhöht ist. Die Himmelfahrt Christi bedeutet, dass er nicht mehr der Welt der Vergänglichkeit und des Todes angehört, die unser Leben bedingt. Jesus Christus ist nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Seine Himmelfahrt ist damit eine Besiegelung seiner Auferstehung. Sie bedeutet, dass Jesus vollkommen Gott ist und dass er als wahrer Mensch unser Menschsein vor das Angesicht Gottes getragen hat. Er hat das Fleisch und Blut in einer verwandelten Gestalt mit sich getragen. Der Mensch findet Raum in Gott. Jeder von uns darf zu ihm Du sagen. Jeder kann mit ihm sprechen, zu ihm beten. Der Herr befindet sich immer in Hörweite. Wir können uns zwar innerlich von ihm abwenden und entfernen. Wir können leben, indem wir ihm den Rücken zukehren. Aber er erwartet uns immer und ist uns immer nahe. Deswegen wiederhole ich gern, dass wir Jesus nicht zu bitten brauchen, dass er da ist oder zu uns kommt. Das ist er schon. Worum wir jedoch bitten sollten, ist, dass er unsere Einladung annimmt und in unser Leben und in unsere Wünsche kommt, dass er uns bestimmt. Durch seine Himmelfahrt macht Jesus es möglich, dass überall auf der Welt Kirche sein kann. Das ist Gemeinde und Gemeinschaft mit Jesus Christus. Himmelfahrt bedeutet sowohl, dass Jesus allen Menschen ganz nahe ist, weil der Raum und Zeit enthoben ist, als auch, dass er für uns nicht mehr sichtbar ist und also unverfügbar bleibt. Aber Unverfügbarkeit ist eben etwas ganz anderes als Abwesenheit oder Wegsein. Christi Himmelfahrt ist auch der Grund dafür, dass auch wir Christen in den Himmel kommen werden. Wir brauchen dafür keinen Raumanzug, sondern den Christusanzug, den wir bei der Taufe übergezogen haben. Zitat, alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Unser Predigtext beschreibt eine Abschiedsszene, die zugleich einen Übergang und einen Neubeginn markiert. Das entscheidende Bindeglied ist der Heilige Geist, der verheißen ist und zur Zeugenschaft befähigt. Deswegen wird ja auch die Apostelgeschichte das Evangelium des Heiligen Geistes genannt und sie beschreibt die Entstehung der Kirche von Pfingsten an in Jerusalem bis zu ihrer Ausbreitung nach Rom. Man könnte auch als Jesu letzte Worte etwas flapsig formulieren, ich habe fertig. Jesus hatte nichts mehr zu tun in seiner Gefangenschaft in Raum und Zeit. Schon vor seinem Tod hatte er seinen Jüngern alles gelehrt, was sie damals ertragen konnten. Nach seiner Auferstehung hatte er alles Nötige getan, damit sie von dieser Lehre völlig überzeugt würden. Und er hatte ihnen den Heiligen Geist verheißen, durch den sie seine Kirche sein können. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten liegen 10 Tage. Zwischen der Unsichtbarwerdung Jesu Christi und dem Herabkommen des Heiligen Geistes gab es eine Lücke, eine Zeitspalte. Und auch dafür erhielten die Apostel einen Befehl von Jesus: Warten. Es wäre scheinbar näherliegend gewesen, dass sie die ganze Sache mit Jesus vergessen und resigniert wieder in ihre Heimat im Norden Israels gingen und ihren Beruf als Fischer ausgeübt hätten. Oder dass sie den Heiligen Geist irgendwie selbst herbeigezaubert hätten. Aber nein, sie sollten untätig in Jerusalem rumsitzen, nur darauf warten, dass Jesus sein Versprechen erlöst. Bloß gut, dass sie es taten. Sonst gäbe es kein Pfingsten und damit keine Kirche und damit keine Errettung von uns Christen. Aber Gottlob waren die Jünger damals gehorsam. Wenn wir seine Jünger sein wollen, dann fordert Jesus dasselbe auch von uns. Denn diese Zwischenzeit von 10 Tagen damals ist wie eine Vorschattung auf die Zeit der Gemeinde zwischen Pfingsten und dem jüngsten Tag, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Und da lautet Jesu Befehl auch: Warten. Beim Warten der Christen gibt es mindestens 2 Fallen. Erste Falle: Wir sollen nicht wie die Apostel damals in den Himmel starren und dabei erstarren. Wir sollen nicht resignieren und unsere Liebe zu Jesus Christus aufgeben nach dem Motto: Heutzutage glauben so wenige an Jesus, da will ich auch nicht mehr auf ihn vertrauen. Oder: Ich glaube nur, was ich sehe. Das mit dem unsichtbaren Jesus ist mir zu unsicher. Für alle, die so denken, ist der Apostel Thomas eine große Hilfe. Über ihn wurde am Sonntag Quasimodogenity gepredigt. Thomas wollte auch nur glauben, was er sah. Jesus dagegen sagt: Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Ich denke, dass wir heutzutage wieder besser verstehen, warum Jesus alle die glücklich preist, die glauben, ohne gesehen zu haben. Denn ihr wisst, seinen bloßen Augen zu trauen, ist absolut unsicher und trügerisch geworden. In Zeiten von künstlicher Intelligenz und Deepfake ist es äußerst schwer, Wahrheit und Lüge, Wirklichkeit und Künstlichkeit zu unterscheiden. Es gibt nicht nur perfekt gefälschte Fotos, sondern sogar ganze Videos, die wie eine Dokumentation aussehen, aber die reinste Science-Fiction sind. Wir Menschen lernen in dieser Situation mühevoll, dass man seinen eigenen Augen eben gerade nicht mehr immer trauen kann und dass Verlässlichkeit anders als mit bloßem Auge gefunden werden muss. Aber wie? Genauso wie bei unserem Umgang mit digitalen Medien. Wenn es um die Partnersuche geht zum Beispiel, ist nicht entscheidend, wie die Person im Internet aussieht, sondern was ich für einen Eindruck von ihr gewinne, wenn ich sie persönlich treffe. Manchmal ist die Enttäuschung da groß, weil das Foto und die Beschreibungen im Internet eher geschönt sind und die Wirklichkeit damit nicht Schritt halten kann. Teilweise ist es mit Gott auch so, teilweise nicht. Anders als beim Internet-Dating ist die persönliche Begegnung mit Jesus Christus keine Enttäuschung, sondern ein großes Erstaunen. Besser, als ich mir gedacht habe. Zitat: Gott, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen. Das liegt auch daran, dass die Gottheit von Jesus für uns derzeit nicht sichtbar ist. Denn sonst müssten wir sterben. Zitat Jahwes: Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Genauso jedoch wie bei der digitalen Partnersuche ist die persönliche Begegnung entscheidend. Jeder Mensch und jeder von uns hier kann Jesus Christus persönlich treffen. Gerade auch im Gottesdienst. Deswegen ist der Gottesdienstbesuch auch unbedingt erforderlich für die Menschen, die Christen werden, sein und bleiben wollen. In unserem Predigttext sind die wesentlichen Elemente des Gottesdienstes angedeutet. Erstens, Jesus redet mit den Aposteln vom Reich Gottes, das meint Gebet, Lesung und Predigt. Zweitens, Jesus hält das Mahl, das erinnert an das Abendmahl. Drittens, Jesus beauftragt sie. So werden wir Christen am Ende des Gottesdienstes in unseren Alltag und unsere Umwelt gesandt als Botschafter an Jesu Christi Stadt, als seine Zeugen. Viertens, Jesus segnet seine Jünger vor seiner Himmelfahrt, wie wir aus Lukas 24 wissen. Mit dem Segen werden wir unseren Zeugendienst mit Kraft ausgestattet und aus dem Gottesdienst entlassen. Die zweite Falle beim Warten der Christen heißt Aktionismus. Wir sollen nicht wie der Apostel damals in den Himmel schauen und über unseren Sehversuchen bzw. unserer selbsterdachten Gottsuche den Auftrag von Jesus vergessen. Ein Ausleger schrieb: Es ist nützlich, über die 10 Zehen des Traumes Nebukadnezars im Buch Daniel nachzudenken. Aber ich habe kein Verständnis dafür, wenn man solchen Studien gestattet, die praktische Glaubensausübung in den alltäglichen Dingen zu ersticken. Zitat Ende. Oder denkt an die Aussage von Jesus über die Zeit, wann das Reich errichtet wird: Ihr wisst weder Tag noch Stunde. Und dennoch gibt es Christen, die ganz genau ausrechnen wollen, wann Jesus wiederkommt. Sie lesen und vergleichen Bibelstellen und erstellen ein kompliziertes System. Man könnte fast sagen, sie benutzen die Bibel, um Jesus gegenüber ungehorsam zu sein. Also warnen uns die Engel vor der zweiten Falle: Seid nicht aktionistisch, sondern Jesus gehorsam. Da bin ich beim zweiten Aspekt der Predigt angelangt. Denn der Befehl Jesu Christi besteht nicht nur im Warten, sondern auch darin, seine Zeugen zu sein. Die Geschichte der Kirche ist das Werk Jesu Christi, der erhöht ist und der gepredigt wird. Die Verse 9 bis 11 in unserem Predigtext betonen nachdrücklich die Augenzeugenschaft der Apostel, indem insgesamt 5-mal auf ihr Schauen bzw. die Sichtbarkeit des Ereignisses verwiesen wird. Dies hebt einerseits die Leiblichkeit von Auferstehung und Himmelfahrt hervor, andererseits die Zuverlässigkeit des Zeugnisses. Das Wort Zeugen ist ein Schlüsselwort in der Apostelgeschichte. Es kommt ungefähr 30 Mal vor. Wir haben nicht alle die Gabe eines Evangelisten. Wir können und sollen aber alle Zeugen sein. Zitat: Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wie wichtig die Zeugenschaft ist, hören wir schon im Alten Testament. Zitat: Ein wahrhaftiger Zeuge rettet manchem das Leben, aber wer Lügen ausspricht, übt Verrat. Der Auftrag von Jesus ist sprachlich der strengste Befehl und die verbindlichste Zusage in einem, Futur Indikativ. Jesus sagt nicht, seid meine Zeugen oder bitte bezeugt mich, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Eine wesentliche Eigenschaft der Gemeinde ist es also, dass sie Jesus predigt. Und damit ist es nicht in erster Linie die Predigt im Gottesdienst gemeint, sondern die Predigt im Alltag. Für das Wort Zeuge steht ja im griechischen Urtext Märtyrer. Jesus sagt: Ihr werdet euch, wenn ihr mir gehorsam seid und den Heiligen Geist empfangt, mit Haut und Haar dafür einsetzen, dass andere Menschen von mir erfahren. Wir können uns fragen: Tun wir das? Was setze ich ein, damit meine Familienmitglieder von Jesus hören, damit meine Arbeitskollegen etwas von Jesus erfahren? Durch den Heiligen Geist lerne ich auch, dass ich nicht bewirken kann und muss, dass meine Familienmitglieder Christen werden. Das kann nur der Heilige Geist tun. Unser Auftrag ist zu bezeugen, nicht zu überzeugen. Wir verändern keinen Menschen. Das bewahrt uns davor, manipulativ zu werden und oder andere Menschen überreden zu wollen, Christ zu werden. Es entlastet uns auch. Ob jemand Christ wird oder nicht, hängt von ihm selber ab, nicht von mir. Deswegen brauchen wir auch nicht in die Denkfalle zu tappen: Der wird sowieso kein Christ, den interessiert die Bibel und Jesus sowieso nicht, dem brauche ich gar nicht erst etwas von Jesus zu erzählen. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns den Kopf unseres Nachbarn zu zerbrechen und dem vorauseilenden Gehorsam einzuknicken und gar nicht erst von Jesus zu reden. Nein, wir sollen von Jesus reden. Was die Menschen damit anfangen, ist ihre Verantwortung. Hauptsache, wir tun es. Wie? Das sagt Jesus. Erst bekommen die Jünger den Heiligen Geist, danach werden sie Zeugen sein. Um Zeuge zu sein, brauche ich den Heiligen Geist und meine persönliche Beziehung zu Jesus Christus durch ihn. Sonst kann ich Jesus nicht bezeugen. Zugleich wird dadurch deutlich: Wir haben den Heiligen Geist nicht zum Selbstzweck bekommen, sondern als Ausrüstung zum Zeugendienst. Der Heilige Geist ist nicht nur dazu da, dass ich selber gerettet werde und mich selber wohlfühle in Gottes Gegenwart, sondern auch, dass ich anderen Menschen zur Rettung helfe. Wie kann das aussehen, dass wir Zeugen Jesu Christi sind? Ich nenne 3 Gedanken dazu. Erstens, praktisch bedeutet das für uns, dass wir zuallererst in unserer Familie, in dem Haus und in der Straße, wo wir wohnen, und an dem Arbeitsplatz, wo wir arbeiten, Zeugnis ablegen sollen. Danach kann der Herr uns dann in einen größeren Kreis als seine Zeugen gebrauchen. Das Licht, das zu Hause am hellsten scheint, scheint auch am weitesten. Ihr habt damit angefangen, indem ihr heute zum Beispiel in den Gottesdienst gekommen seid und eure Kinder mitgebracht habt. Ich bezeuge Jesus zum Beispiel auch, indem ich meinen Kindern und Patenkindern zum Tauftag gratuliere und etwas schenke. Oder ich erzähle nächsten Montag meinen Arbeitskollegen, dass ich zur Himmelfahrt im Gottesdienst war und warum es diesen Feiertag überhaupt gibt. Oder ich frage meine Nachbarin, ob sie mitkommt zum Gottesdienst im Freien zur Himmelfahrt. 2. Gedanke: Jesus verordnete den Jüngern 10 Tage beten. Es ist wichtig, erst mit Gott über die Menschen zu reden, bevor wir mit den Menschen über Gott reden. Jede Evangelisation, jedes Gespräch sollten wir im Gebet vorbereiten. Es gibt Wischtücher aus künstlichem Stoff, die man erst ein wenig befeuchten muss, damit sie überhaupt Wasser aufsaugen können. Wenn sie ganz trocken sind, perlt das Wasser einfach von ihnen ab. So ist es vielleicht auch mit den Herzen der Menschen, denen wir von Jesus erzählen wollen. Damit die Jesusbotschaft von ihnen nicht abperlt, müssen wir sie vorher im Gebet einweichen. Man könnte auch sagen, das Herz eines Menschen ist wie harter Zwieback oder ein hartes Stück Brot, das wir im Gebet einweichen. Deswegen haben wir zum Beispiel im Glaubenskurs, dem Alpha-Kurs, vor jedem Abend gebetet. Und der ganze Kurs wird auch durch Fürbitte von Gemeindegliedern von zu Hause aus begleitet. Ja, es gibt ein Gebetsteam, das parallel zu den Vorträgen und Gesprächen an den Abenden für die Teilnehmer betet. Dritter Gedanke. Zwei Engel werden zu den Aposteln gesandt. Sie sind eine Art himmlisches Vorbild für uns, denn sie sind ja auch Zeugen für Jesus. Und was tun sie? Sie reden nicht über sich, sondern nur über Jesus. Und sie treten zu zweit auf, so wie nach dem Gesetz des Alten Testamentes zwei Zeugen erforderlich sind für ein gültiges Zeugnis. Wir können uns fragen, kann ich mir aus der Gemeinde jemanden dazu holen, wenn ich einem bestimmten Menschen von Jesus erzählen will? Wo das sehr gut geschehen kann, ist in der Ehe. Da sind Mann und Frau die zwei Zeugen. Sie bezeugen zum Beispiel ihren Kindern Jesus Christus. Überhaupt ist eine Ehe, die nach dem Maßstab der Bibel geführt wird, ein sehr starkes Zeugnis für Jesus Christus. Nun möchte ich auf den kürzeren dritten Aspekt der Predigt zu sprechen kommen. Die Geschichte der Kirche ist das Werk Jesu Christi, der erhöht ist, der gepredigt wird und der wiederkommt. Wir leben auf die Wiederkunft von Jesus Christus zu. Er kommt uns aus der Zukunft auf sichtbare Weise entgegen. Das ist für uns sowohl Ansporn als auch Trost. Es ist für uns ein Ansporn, weil wir ja wollen, dass so viele Menschen wie möglich bei der Ankunft Jesu Christi Christen sind und gerettet werden. Gerade aus unserem Verwandten- und Freundeskreis. Und wir sollen ja für sie Jesu Zeugen sein. Und dass wir nicht dastehen vor Jesus und uns eingestehen müssen, dass uns das Seelenheil unserer Mitmenschen herzlich wenig gekümmert hat. Eine junge Frau erzählte mir, ich freue mich, wenn Jesus bald wiederkommt, aber wegen meiner Familie, die noch nicht Christen sind, bitte ich Jesus, dass er noch nicht gleich kommt, damit sie alle noch die Chance wahrnehmen, Christen zu werden. Die Wiederkunft von Jesus ist für uns aber auch ein riesiger Trost. Warum? Ich nenne vier Gründe. Erstens, weil wir wissen, wer es ist. Wir wissen, was die Zukunft bringt. Wir wissen, wie es ausgeht. Wir kennen die Zukunft und können uns so verhalten, dass es uns sehr gut gehen wird in der Ewigkeit. Ende gut, alles gut. Zweiter Trost, unsere jetzigen Probleme haben ein Verfallsdatum. Dritter Trost, wenn Jesus wiederkommt, werden wir ihn sehen, wie er ist und mit ihm ungestört zusammenleben dürfen. Alle Glaubenszweifel haben dann ein Ende. Wer schon jetzt die Freude im Heiligen Geist erlebt, die Jesus Christus allen verheißt, ihm gehorchen, der ahnt, wie schön es erst im Himmel sein wird. Vierter Trost. Durch Jesu Christi Himmelfahrt wissen wir, dass mit Jesus ein wirklicher Mensch im Himmel ist, wenngleich mit seinem Auferstehungskörper, und dass deshalb auch wir Christenmenschen mit Jesus in den Himmel kommen. Ein Theologe sagte dazu, auch die Heiligen steigen zum Himmel auf, jedoch nicht auf die gleiche Weise wie Christus. Christus ist nämlich aus eigener Kraft in den Himmel aufgefahren, während die Christen als von Christus emporgezogen hinauffahren. Deshalb sagen wir mit der Braut des Hoheliedes zu ihm, zieh uns her hinter dir. Zitat Ende. Dieses Bibelzitat greift auch eine Bach-Kantate zu Christi Himmelfahrt im Schlusschoral auf. Zieh uns dir nach, so laufen wir. Gib uns des Glaubens Flügel. Hilf, dass wir fliehen weit von hier auf Israelis Hügel. Mein Gott, wenn fahr ich doch dahin, wo selbst ich ewig fröhlich bin, wann werde ich vor dir stehen, dein Angesicht zu sehen? Liebe Gemeinde, die Geschichte der Kirche ist das Werk Jesu Christi, der erhöht ist, der gepredigt wird und der wiederkommt. Zwischen Jesu Himmelfahrt und sichtbarer Wiederkunft spielt sich die Kirche und ihre Geschichte ab. Wir Christen sind von Jesus, zu Jesus, mit Jesus unterwegs. Gerade durch seine Himmelfahrt löst er sein Versprechen ein, ich bin bei euch alle Tage. Bis an der Welt Ende. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.